Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du heute wieder mit am Start bist. Am Start ist auch Alexander Damjanov. Er ist Technical Manager bei Green NCAP, einem Programm, das in Deutschland immer noch zu vielen einfach nicht bekannt ist. Dabei ist Green NCAP direkt relevant für all diejenigen, die beim Autokauf wissen wollen, wie umweltfreundlich ihr Fahrzeug eigentlich ist. Nicht das, was der Hersteller behauptet, sondern unabhängige Tests, wie wir auch gleich im Gespräch erfahren werden. Das Programm testet neue Autos im Labor und auf der Straße, bewertet sie anhand von Schadstoffausstoß, Energieeffizienz und Treibhausgasemissionen und übersetzt das in ein Rating von 0 bis 5 Sternen. Das ist zumindest das, was man auf den ersten Blick sieht. Im Detail geht es aber viel granularer zu. Und das hat Alexander eben für uns ein Stück weit auseinandergenommen und erläutert. Wir gehen auch darauf ein, warum man das ganze Testspektrum ein Stück weit verändert hat in Ende 2024, Anfang 2025, um eben noch bessere Ergebnisse für potenzielle Käufer, Käuferinnen zu bekommen. Das soll dir aber Alexander am besten selbst erklären. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit ihm.
Hi Alexander, schön, dass du heute hier mit am Start bist und wir uns ein wenig über Green NCAP unterhalten können. In Deutschland ist das leider noch nicht jedem so ein Begriff, obwohl das Programm ja direkten Einfluss darauf hat, welche Autos als besonders umweltfreundlich gelten. Also ihr findet das heraus, messt das, gebt das klar wieder anhand nachweisbarer Daten. Kannst du aber vielleicht in dein Wort mal Green NCAP für diejenigen erklären, die eben noch keine Ahnung davon haben, worum es sich handelt und warum das Programm aus deiner Sicht überhaupt gebraucht wird?
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Das ist mir ein Vergnügen und Ehre. Danke dafür. Danke dafür, dass du Interesse für Green NCAP zeigst. Hoffentlich können wir auch das Publikum damit interessieren und was bereitstellen, was Konsumenten in Deutschland gerne gebrauchen könnten. Green NCAP ist ein Programm, das eine Umweltnachhaltigkeitsbewertung von neuen Fahrzeugen am Markt durchführt. Also NCAP steht für New Cars Assessment Program. Und das Programm ist sehr nah dem bekannten Euro NCAP, was sich mit Fahrzeugsicherheit beschäftigt. Eigentlich es ist das gleiche Team. Wir sind Kollegen. Und Green NCAP hat man gestartet als, sagen wir, die kleinere Schwester vom großen Programm, die sich seit ein paar Jahren der Nachhaltigkeit widmet. Das Prinzip ist das gleiche. Man schaut sich aufgrund von Tests, wir testen Fahrzeuge, wir testen sie im Labor, wir testen sie auf der Straße. Diese Ergebnisse, die wir physisch gewonnen haben, werden dann durch ein Rating-System in ein Rating von 0 bis 5 Sterne übersetzt. Das ist so die höchste, die einfachste Ebene, die Leser, Verbraucher sich anschauen können, um zuerst einmal einen ersten Hinweis zu bekommen, wie wir die Nachhaltigkeit von einem bestimmten Auto abschätzen. Wie wir das gestartet hat, ich würde sagen, vor 11 Jahren mittlerweile, es gab den Dieselgate und der Dieselgate hat ja einen großen Vertrauensbruch verursacht bei der Gesellschaft. Da war die Frage, warum gibt es überhaupt Typengenehmigung, wenn sowas passiert? Und dann haben unsere Kollegen vom Euro NCAP da eine Möglichkeit gesehen, das gleiche Modell nochmal anzuwenden, um sicherzustellen, dass das, was verkauft wird, dem entspricht, was tatsächlich angeboten wird, was beworben wird. Und auch zu schauen, wer eigentlich offensichtlich nicht jeder ist beim Dieselgate durchgeflogen. Also es gibt Hersteller, die besser sind als andere. Warum kann ein Hersteller sich das leisten, doch gut zu sein, obwohl es für alle gleich anstrengend, gleich schwer ist, bestimmte gesetzliche Aufgaben zu erfüllen? Und das heißt, es ist ein Wettbewerb. Das heißt, indem man Wettbewerbskonditionen schafft für Hersteller, sich zu matchen, wer ist besser, sollte eigentlich der mehr anbietet, auch dementsprechend belohnt werden. Und das passiert durch Star Rating.
Jetzt haben wir das Star Rating, hast du angesprochen, 1 bis 5 Sterne, die derjenige, der sich jetzt für ein Fahrzeug entscheiden möchte, der kann da drauf schauen, sieht 1 bis 5 Sterne. Aber es fehlt ja da auch noch ein bisschen Substanz. Kriegt er auch noch ein paar mehr Informationen von euch damit an die Hand in einem ausführlicheren Rating oder bleibt es bei den Sternen?
Nein. Auf jeden Fall viel mehr. Also ich habe jetzt mal als Einführung zum Green Anchor das Einfachste genannt. Das ist die Sterneanzahl, weil das ist auch in der heutigen Gesellschaft, wo wir sehr schnell Informationen bekommen sollen, die Zeitspanne ist kurz, ist das das Einfachste. Mittlerweile dieses 5-Sterne-Typ, der hat sich etabliert für Feedback bei Airbnb, bei Online-Shops und so weiter. Und das machen wir auch. Aber die 5-Sterne sind nur das finale Produkt von einer Reihe von aggregierten Kennzahlen. Also ich gehe jetzt mal diese Pyramide ein bisschen runter. Von den 5-Sternen, was die Top-Ebene ist, die einfachste ist für alle, komme ich auf die zweite Ebene, die besteht aus 3 Indizes. Und da schauen wir uns Index 1, das nennen wir Clean Air, saubere Luft, für die Schadstoffe, die mit einem Auto in die Umwelt emittiert werden. Index 2 ist Energy Efficiency, wie viel Energie dieses Fahrzeugsystem braucht. Und zwar seit kurzem auch in der gesamten Lebensdauer, weil Energie ist ein Gut, besonders in den letzten Zeiten jetzt in Europa. Wir wissen, wie wichtig Energie ist. Das heißt, je weniger Energie ein System verbraucht, desto besser ist es nicht nur für die Umwelt, sondern auch für uns, für unsere Taschen und für die Möglichkeit, andere Geräte zu betreiben, weil ihnen die Energie nicht fehlt. Und der dritte Index, das ist Treibhausgasindex. Da ist ganz klar der Einfluss auf das Klima, auf die Klimaerwärmung. Das heißt, ich habe schon 3 von den 3. Jeder von denen wird mit einem Drittel gezählt, komme ich auf die Sternebene. Unter diesen Indices, jeder von diesen 3, der hat noch mehrere Tests und mehrere Subparameter, die sich auch wieder aggregieren zu diesem Index. Also man kann eigentlich ziemlich tief ins Detail gehen und wir sind stolz drauf. Das heißt, wir können durch dieses System viele unterschiedliche Leute bedienen. Ich sage es einmal so, wenn man einfach schnell schauen will, wie Green Anchor ein Fahrzeug bewertet hat, gleich die Sterne. Wenn man ein bisschen mehr Interesse hat, dann schauen wir sich die Indizes. Aber wenn man Ingenieur ist, wir arbeiten auch mit Akademikern, ich habe mit Universitäten gearbeitet, mit Leuten, die wirklich ins Detail gehen wollen und vor allem auch mit Herstellern. Hersteller nennen sich unsere Ergebnisse als Benchmark, die wollen wissen, wie gut sie waren, wie gut war die Konkurrenz. Die bekommen die zeitaufgelösten Werte, Sekunde per Sekunde von unseren Tests, kann jeder bekommen, theoretisch bei Nachfrage.
Und also dann kann man dementsprechend, wie tief man eintauchen möchte, kann man eintauchen. Das heißt ja aber für euch auch ein immenser Aufwand, der da gemacht werden muss, über diese ganzen Subtests bis Indizes in die höchste Stufe hinein. Wie viele Fahrzeuge pro Jahr bewertet ihr denn mit Green NCAP und wie wird entschieden, welches Modell getestet wird?
Wir haben 2019 angefangen und bis jetzt haben wir fast 200 unterschiedliche Modelle getestet. Pro Jahr schaffen wir mit unseren Möglichkeiten etwa 30 bis 40 Fahrzeuge. Es ist zwar nicht viel, wir versuchen aber eine gute Repräsentation vom europäischen Markt darzustellen. Dazu gibt es eine eigene Vehicle Selection, also Fahrzeugauswahlgruppe, die wir betreiben. Die wird sehr aktiv zum Ende des Jahres, damit wir halt fürs nächste Jahr die Fahrzeuge aussuchen können. Und die schaut auf unterschiedliche Sachen. Erstens, was sind die Bestsellers? In welchem Volumen werden sie verkauft? Welche Fahrzeuge sind besonders interessant, medieninteressant? Vielleicht sind sie noch gar nicht auf dem Markt, aber wir wissen, sie kommen nächstes Jahr und es gibt bereits davor eine große Furore. Wir schauen solche Sachen auch oder besonders interessante Technologien, die auch den Test eigentlich verdienen, um zu sehen, ist diese Technologie jetzt besser oder nicht? Und das, wie gesagt, berücksichtigt unterschiedliche Kriterien, so suchen wir uns die Fahrzeuge aus. Aber wie du sagst, wir können ja nicht alle Fahrzeuge abbilden. Dafür haben wir uns jetzt ein Prozedere überlegt und das werden wir in den nächsten Tagen veröffentlichen, die ersten Ergebnisse. Das nennen wir Family Building. Da wird technisch identifiziert, Modelle identifiziert, die eigentlich technisch gleich sind. Du weißt, es gibt viele Hersteller, besonders große Gruppen, die mehrere Marken unter sich haben. Es ist im Grunde genommen mehr oder weniger das gleiche Fahrzeug, nur mit einem anderen Emblem, Crosspatching und vielleicht ein paar kleine Ausstattungsunterschiede oder Designunterschiede. Aber unser Prozedere erlaubt es eigentlich zu sagen, auf technischen Merkmalen, die wir ganz streng überprüfen, wir sind dann eher auf der konservativen Seite, weil wir ganz sicher sein wollen, Wir sagen, technisch ist es eigentlich fast das gleiche Fahrzeug. Es ist der gleiche Antriebsstrang, es ist die gleiche Batterie, es ist die gleiche Abgasnachbehandlung, die gleiche Fahrzeugform mehr oder weniger. Und da können wir sagen, okay, wir haben ein Fahrzeug getestet, aber aufgrund von diesen Gemeinsamkeiten kann das Rating von diesem einen getesteten Fahrzeug auf die gesamte Familie übertragen werden. Und das hilft uns dann, die Anzahl an bewerteten Fahrzeugen zu vergrößern, hoffentlich um Faktor mindestens 2. Das heißt, wir testen 30, wir wünschen uns aber dann, wir können 60 veröffentlichen.
Guter Ansatz. Und vor allem dann ja auch verlässlich in der Aussage, gerade wenn man das dann, VW fällt mir da ein, die ihre Plattform über verschiedenste Marken innerhalb des Konzerns dann nutzen, da ergibt das ja vollkommen Sinn.
Ein Paradebeispiel.
Definitiv. Jetzt ist es ja aber auch so, egal ob ihr jetzt 30 oder 60 Fahrzeuge testet, das kostet ja auch Geld. Wer finanziert Green NCAP und wie ist sichergestellt, dass er eben auch unabhängig bleibt, dass da eben doch kein Einfluss von außen dann kommt und etwaige Ergebnisse beeinflusst?
Ja, das ist immer die wichtigste Frage und ist uns natürlich ein ganz großes Anliegen. Die Finanzierung erfolgt auf zweifacher Weise. Erstens, wir sind ein Konsortium. An erster Stelle, wir sind ein Non-Profit-Organisation. Wir sind nach belgischem Gesetz auch so registriert als Non-Profit. Und wir sind auch ein Konsortium mit einem Board of Directors. Wir haben mehrere Mitglieder, die in diesem Gebilde Green NCAP einzahlen. Jedes Jahr, um Mitglied zu sein, müssen sie zahlen und dann das formt unser jährliches Budget. Was sind das für Mitglieder? Wir arbeiten mit ein paar Regierungen, zum Beispiel Deutschland ist sehr stark auch vertreten. Frankreich, Großbritannien. Aber wir arbeiten auch mit Konsumentenclubs, mit ADAC zum Beispiel, mit FIA als Organisation von den Konsumentenclubs, Mobilitätsclubs. Wir haben auch andere Mitglieder. Also diese Mitglieder zusammen, die bringen zum Budget bei. Und dann entscheiden wir, wie wir dieses Geld jetzt einsetzen. Und das meiste geht natürlich für Fahrzeugtests. Das heißt, der Hersteller hier hat eigentlich überhaupt nicht das Sagen. Wir können Fahrzeuge testen ohne das Wissen des Herstellers. Tun wir nicht ganz gern, weil wir sind doch bemüht um eine normale Kooperation, Kommunikation mit dem Hersteller. Natürlich, wir testen ihre Produkte. Wir geben ihnen immer die Möglichkeit, sich anzuschauen, ob die Ergebnisse, die wir gewonnen haben, auch, das ist Teil der Qualitätssicherung, ob das auch dem entspricht, was sie erwarten würden. Wenn nicht, dann muss ganz gut argumentiert werden, wieso. Aber auf diese Finanzierungsweise hat eigentlich der Hersteller keinen Einfluss. Wir entscheiden selber, was wir testen, wann und wo wir testen. Die zweite Möglichkeit ist, dass ein Hersteller selbst für die Durchführung von einem Test bezahlt. Das nennen wir Sponsoring. Sie können sagen, ich bringe nächstes Jahr ein sehr interessantes Modell auf den Markt und ich hätte gern, dass es ein Green NCAP Rating hat. Mach das bitte für mich. Das können wir machen. Und das war's aber. Sie können dann nichts anderes. Also sie sponsern diesen Test und was nachher passiert, wie wir testen und wie wir das machen, das jetzt folgt nur unserem Prozedere, da hat der Hersteller nichts mehr zu sagen. Was wir jedoch erlauben, ist, der Hersteller darf Ingenieure schicken und die dürfen mit beim Test dabei sein. Die dürfen aber nichts anfassen. Es gibt strikte Protokolle, die können nicht zum Auto, die können keinen Computer einstecken oder sowas, sondern sie schauen nur, was wir machen. Und nachher prüfen sie auch die Ergebnisse, ob es ihrer Meinung nach etwas gibt, das nicht in Ordnung war. Dann können wir immer diskutieren. Aber an sich gibt es auch mehrere kleinere Mechanismen, die eine Einflussnahme vom Hersteller verhindern. Und ich sage immer, dass das Größte ist, unsere Prozedere sind da veröffentlicht auf unserer Webseite. Das heißt, jeder, der ein Labor hat, kann eigentlich das Fahrzeug nehmen und noch einmal testen. Und wir können uns nicht erlauben eigentlich, dass jemand anderer unterschiedliche Ergebnisse generiert. Das würde heißen, dass jemand im Unrecht ist und das kann Green NCAP nicht sein. Das heißt, das ist unsere die größte Absicherung, dass eigentlich alles transparent ist und veröffentlicht. Und damit kann jeder eigentlich, der ein Interesse hat, sich sowohl Testprotokolle als auch Testergebnisse im Detail anschauen.
Das wollte ich gerade fragen, weil wenn gesponsert wird, hat man ja vielleicht auch die Erwartungshaltung, dass ein gewisses Ergebnis rauskommt. Aber das ist ja dadurch dann sichergestellt, dadurch, dass offengelegt ist, jeder kann nachprüfen, hast du schon gesagt, ist dann aber auch sichergestellt, ich sag mal, jetzt kommt ein Ergebnis raus, was vielleicht nicht so gänzlich ideal ist, kann der Hersteller dann sagen, ah, wir haben das doch gesponsert, jetzt wollen wir das mal nicht veröffentlichen oder geht das dann automatisch raus?
Das geht nicht, das geht automatisch raus, weil es gibt dann auch ein Dokument auf unserer Webseite, das nennen wir VSSTR. Frag mich nicht, was die Abkürzung genau ist, aber das regelt genau solche Fälle. Das heißt, wenn der Hersteller sich einmal für einen Test entscheidet, gibt es keinen Weg zurück. Dafür gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, beliebig, davon müssen wir auch nicht wissen, dass sie einen Pre-Test, Vortest durchführen. Also die Prozedere sind klar. Sie können sich suchen, wo sie diesen Test durchführen. Und dann können sie schauen, ob ihnen die Ergebnisse gefallen oder nicht. Aber das kann jeder machen in dieser Welt, der ein Labor hat. Der kann das machen. Wie gesagt, die Prozedere sind klar. Aber wenn sie dann sagen, wir wollen jetzt einen Test sponsern, um das offizielle Ergebnis von GreenEgg zu bekommen, dann gibt es keinen Weg zurück.
Jetzt war es ja so, wenn man draufschaut, also gerade bei E-Autos, die ja für uns relevant sind, war es so, dass bis 2024 eigentlich alle E-Autos beim GreenEgg Cap fast automatisch 5 Sterne bekommen haben. Also ist ja schon mal positiv. Das hat sich aber, im September 2025 dann doch ein wenig geändert. Was war der Auslöser dafür und was habt ihr vielleicht angepasst, damit eben eine Veränderung stattfindet und nicht immer nur Topline erreicht wird?
Also dass Elektrofahrzeug bis 25 fast automatisch die 5 Sterne bekommen haben, hat uns nicht gefallen, weil das nicht zu dem beiträgt, was wir eigentlich erreichen wollten. Wir wollen eine Auflösung schaffen, auch zwischen unterschiedlichen Elektrofahrzeugen unterscheiden können. Was ist besser als das andere? Wenn sie automatisch die 5 Sterne bekommen, dann ist dem Konsumenten eigentlich nichts geholfen. Das heißt, das haben wir verändern müssen, haben wir auch ziemlich erfolgreich geschafft. Ich würde sagen, wie wir es geschafft haben. Aber vielleicht dazu nochmal einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Warum war das so? Naja, weil GreenEgg Cap hat vor weniger als 10 Jahren angefangen. Und ich habe heute das Gespräch angefangen, es war Dieselgate. Also die Ursprungsidee war, wir schauen uns mal die Schadstoffemissionen. Sind alle Diesel wirklich in Verdacht oder gibt es Fahrzeuge, die noch besser sind? Dann haben wir gesagt, okay, aber wo wir das machen, müssen wir gleich auch auf die Effizienz eingehen, weil das ist so wichtig für Umwelt und für Konsument. In den nächsten Jahren ist eine enorm schnelle Transformation passiert. Wir haben von Dieselfahrzeugen und der Markt war vor allem betrieben durch konventionelle Motoren, sind wir sehr schnell auf höhere Anzahl an Hybride, Plug-in-Hybride und sehr starke Elektrifizierung mit vollelektrischen Fahrzeugen gekommen. Die Anforderungen an so einem Programm, Testprogramm, haben sich von Jahr zu Jahr verändert mit einem sehr schnellen Tempo und wir haben auch uns sehr schnell anpassen müssen. Also wir haben mit einem Programm gestartet, wo wir uns mit Schadstoffen beschäftigt haben vor allem. Und heute, 2025, haben wir neue Protokolle veröffentlicht, wo eigentlich alles auf Lebenszyklusanalyse basiert ist. Weil die Lebenszyklusanalyse die Methode ist, die einzige faire, die zur Gänze die Nachhaltigkeit von einem Produkt abbildet. Sei es ein Fahrzeug oder Kopfhörer oder der Toaster zu Hause. Also man muss wirklich die gesamte Kette, die gesamte Lebensdauer berücksichtigen. Da sind wir heute und die Einführung von dieser Lebenszyklusanalyse hat uns erlaubt, dass wir auch nicht mehr automatisch die 5 Sterne für Elektrofahrzeuge haben, weil was früher war, in dem gleichen Programm, das Antriebstyp agnostisch ist, wo wir konventionelle Fahrzeuge mit Elektrofahrzeuge in einem Programm bewerten wollen. Und das ist grundlegend ein Prinzip, das wir nicht ändern. Also es ist eine neutrale Latte für alle. War es so, dass wenn wir nicht komplette LCA betrieben haben, waren Verbrennungsfahrzeuge automatisch ganz unten in dem Star-Rating, weil sich das sogenannte Tank-to-Wheel-Bewertungsprinzip nur auf die Betriebsphase konzentriert. Und da wir wissen, die Verbrenner emittieren sehr viel CO2, das heißt, wir bei denen konzentrieren uns auf die schlimmste Phase. Und beim Elektrofahrzeug, Tank-to-Wheel oder wie ich es nenne, Battery-Plug-to-Wheel, ist es die beste Phase. Das heißt, wir schauen nur auf das, wo sie ganz effizient sind. Das ist der Betrieb. Die haben keine Emissionen im Betrieb, keine Auspuffemissionen. Und die sind da wirklich sehr effizient. Das ist die Stärke vom Elektroantrieb. Das heißt, das war ein Ungleichgewicht, das es gegolten hat, zu eliminieren. Und das ist passiert durch die Einführung von Lebenszyklusanalyse. Das heißt, es wird jetzt kein Teil ausgelassen in diesem Leben. Beim Fahrzeug, Elektrofahrzeug, kommt die Batterie mit ihrer Größe, der Herstellungsprozess, das Gewicht vom Fahrzeug, die Bereitstellung von der elektrischen Energie. Aber die gleichen Sachen kommen auch beim konventionellen Fahrzeug. Und damit haben wir es jetzt geschafft, dass Elektrofahrzeuge bei weitem nicht mehr alle 5 Sterne bekommen, sondern wir haben jetzt ein Beispiel auf unserer Webseite von einem sehr schweren, großen Elektro-SUV mit 3 Sterne. Und da gibt es einige kleine Hybride, die eigentlich besser sind als das. Und der 5-Sterne-Bereich ist so wirklich für sehr effiziente, gute, vor allem etwas kleinere Elektrofahrzeuge. Ich würde nicht sagen vorenthalten, aber das ist, wo sich ihr Rating abspielt.
Jetzt hast du aber auch schon mal, oder aus einem Interviewgespräch von dir habe ich schon mal rausgehört, Lebenszyklusanalyse ist ja aber auch immer so eine Wissenschaft der Schätzung, war so der Begriff, der da gefallen ist, weil das ja natürlich auch nicht immer gänzlich komplett alles zu greifen ist. Wie robust sind diese Schätzungen und welche Annahmen haben denn den größten Einfluss auf das Ergebnis, wenn ihr das so betrachtet?
Natürlich, es geht um Schätzungen, aber ein Teil davon basiert auch auf die physischen Parameter, die uns bekannt sind. Vieles davon ist Batteriekapazität, Verbrauchswerte, Gewicht. Das ist, was wir mit Sicherheit haben. Jetzt natürlich gilt es, es wird mit Faktoren gearbeitet. Ich fasse es jetzt ein bisschen einfacher zusammen. Ich brauche den Treibhausgasfaktor für, sagen wir, 1 Kilogramm Stahl oder 1 Kilogramm Aluminium oder Kilowattstunde Batterie. Das ist natürlich eine Annahme, weil die Welt noch nicht dort ist, dass wir die gesamte Lieferkette zu einem Produkt verfolgen können und ganz genau wissen, in welchem Schritt wie viel CO2 emittiert worden ist. Wo wir mit Annahmen arbeiten, basieren diese Annahmen auf derzeit aktuellste anerkannte Untersuchungen, Papers, Publikationen, Datenbanken mit Lizenzen und so weiter. Das heißt, da gibt es schon eine Stufe an Unsicherheit, aber die ist relativ gering, weil es arbeitet doch ein Großteil der Community an LCA. Solche Datenbanken und Werte gibt es schon lange. Und es muss auch gesagt werden, dass wir in einer globalisierten Welt sind und den einen deutschen Hersteller, der nur mit lokalen deutschen Produkten arbeitet, gibt es nicht, so wie es auch nicht den chinesischen gibt. Also Batterien, Elektromotoren, Reifen und so weiter, Stahl und Aluminium werden durch die ganze Welt getrieben. Und ein Großteil eigentlich der Welthersteller, die greifen mehr oder weniger auf, es ist auch ein wirtschaftlicher Konkurrenzkampf, das heißt, sie gehen mehr oder weniger auf ähnliche Lieferanten mit ähnlichen Preisen. Würde auch heißen, dass dementsprechend die Ketten dahinter ähnlich sind. Also es gibt einen Einfluss auf jeden Fall und den versuchen wir zu berücksichtigen. Wir berücksichtigen zum Beispiel, ist das Auto in Asien hergestellt oder ist es in Europa hergestellt? Wir wissen, europäische Verhältnisse sind etwas besser, unsere Energieproduktion ist sauberer, unsere Beschaffungswege sind kürzer, wir haben größere Anforderungen an Materialien, an Aluminium, Treibhausgasintensität zum Beispiel. Deswegen ist es doch im Vorteil, wenn das Fahrzeug aus Europa kommt, als wie in USA oder Asien. Das wird berücksichtigt, aber natürlich bleibt ein gewisser Faktor an Unsicherheit enthalten. Unser nächster Schritt und was wir jetzt intensiv verfolgen, ist, dass wir diesen auch so weit wie möglich heutzutage reduzieren. Wir arbeiten mit Herstellern, derzeit vor allem mit chinesischen Herstellern, die sehr daran interessiert sind, zu beweisen, dass sie möglichst nachhaltig sind. Also das nachhaltige Auto gibt es heute nicht, aber es gibt doch bessere. Und was einige chinesische Hersteller mit uns machen, ist in Verifikationskampagnen öffnen sie ihre Bücher. Wir können ganz viel sehen eigentlich. Das passiert unter Vertraulichkeitsbestimmungen. Wir können ganz viel sehen, woraus ihre Fahrzeuge bestehen, wie sie hergestellt werden, was der Energiebedarf in der Fabrik ist, wie dieses Fahrzeug dann nach Europa gekommen ist. Also wir schauen ziemlich tief ins Detail. Es ist ein aufwendiger Prozess, weil das muss verifiziert werden. Nur weil sie uns das sagen, heißt nicht, dass es weiß. Es muss eine akkreditierte Verifizierung geben. Und dann können wir dann die nächste Stufe dieser Sicherheit gehen und sagen, eigentlich, das ist ein Hersteller, dessen Bewertung jetzt nicht einfach auf Annahmen basiert, sondern auf verifizierte Daten.
So soll das ja auch sein. Jetzt hast du das eben schon gut ausgeführt, dass ihr mit Herstellern auch enger zusammenarbeitet, sei es jetzt, weil die eben den Test sponsern, weil die euch eben auch die Bücher weiter öffnen, um eben noch mehr Daten zur Verfügung zu stellen. Wie siehst du die Reaktion der Hersteller, wenn die eure Testergebnisse sehen? Reagieren die drauf und nehmen das einfach wahr? Können die Fahrzeuge nachbessern? Gibt es Software-Updates? Machen die vielleicht auch an der Hardware nochmal was? Habt ihr da auch schon Erfahrungen sammeln können, wie die OEMs damit umgehen?
Es ist unterschiedlich, die Daten, die wir generieren, sind jedem Hersteller, für jeden Hersteller verfügbar. Und eigentlich, wir begrüßen uns, wenn Sie nach den Tests auf die Daten zugreifen wollen, um zu analysieren. Wie Sie darauf reagieren, hängt auch ein bisschen davon ab, wie wichtig dieser Markt für Sie ist und um was für ein Fahrzeug es geht. Also die Bereitschaft von einem Verbrennermodell, der bald aus dem Markt genommen wird, jetzt zu investieren, um die Abgasnachbehandlung zu verbessern, ist, ich sage es mal ehrlich, nicht da. Das erwarte ich nicht wirklich. Während bei anderen, die schauen sich schon an, was können sie jetzt noch machen, um da beim Verbrauch noch ein bisschen besser zu werden, weil der Verbrauch ist für alle sehr wichtig. Und wir machen schon klare Statements in unseren Untersuchungen. Wir sagen, dieser ist ein Mild Hybrid, dieser ein voller Hybrid und unsere Tests haben gezeigt, dass da Energie gespart wird. Also da gibt es noch Potenzial. Für Elektrofahrzeuge, ich glaube, da ist das Interesse am höchsten und das ist jetzt, wo sich jetzt am meisten abspielt. Es ist tatsächlich so, nicht jedes Elektroauto ist gleich. Es gibt welche, die sind signifikant besser in Energieeffizienz. Wir werden bald wieder ein sehr gutes Beispiel veröffentlichen von unseren Tests. Ich will es jetzt nicht vorab nehmen. Aber da kann sich vieles abspielen und da wollen Sie schon wissen, wie die Ergebnisse waren, damit Sie möglicherweise reagieren können. Es geht da um die Vorkonditionierung von Batterie, um den Vorkonditionierung vom Ladeprozess. Klimatisierung in kalten Winterverhältnissen. Wir wissen, dass im Vergleich zum Verbrenner, wo die Wärme umsonst war, ist jetzt die Wärme beim Elektrofahrzeug, die kommt aus der Batterie. Das heißt, signifikante Verkürzung der Reichweite, was natürlich am meisten wehtut, wenn meine Reichweite sinkt. Das heißt, da gibt es noch viel Potenzial und da schauen Sie schon auf die Ergebnisse. Wer wie viel, kann ich jetzt nicht direkt sagen. Ich kann nicht das Beispiel nennen, Hersteller A hat das verbessert, weil wir ihm das gesagt haben. Aber wir merken zumindest ein steigendes Interesse.
Jetzt habt ihr einen konkreten Fall, den hatte ich jetzt in der Vorbereitung auch rausgefunden und rausgesucht, der BYD C-Line 7. Da habt ihr auch das Laden betrachtet, das betrachtet ihr auch sozusagen und das hat dann doch deutlich, ja, ich sag mal, andere Werte gezeigt, als der Hersteller vielleicht angegeben hatte. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie ist der Hersteller damit umgegangen? Weil das ist ja auch, wie sag mal, das eine zeigt der Hersteller zum Kunden hin, das andere macht ihr. Der Kunde ist dann so gefühlt irgendwo dazwischen. Was stimmt nicht?
Es ist so, uns hat es auch ein bisschen überrascht. Der Hersteller wurde informiert, hat eigentlich eher gelassen reagiert. Ich weiß jetzt nicht, wir müssen uns die nächsten Ergebnisse, also das nächste Auto von diesem Hersteller anschauen und schauen, ob es besser geworden ist oder messen wir wieder was Ähnliches. Ich muss sagen, jetzt die Tests, die Angaben vom Hersteller, die sind unter ganz strikten Bedingungen, unter ganz strikten Prozeduren durchgeführt. Unsere auch, kann aber abweichend sein von dem, was der Hersteller gemacht hat. Das heißt nicht, dass das eine falsch oder das andere richtig ist. Das heißt nur, dass dieser Hersteller und seine technische Spezifikation sich vielleicht gerade in so einem Feld findet, dass kleine Änderungen der Umgebungsbedingungen unterschiedliches Ergebnis verursachen können. Das heißt, einige sind vielleicht stabiler in diesem Test, andere nicht so. Ich kann nicht sagen, was der Grund bei diesem einen konkreten Hersteller war, aber sie wissen davon und ich gehe schon davon aus, dass sie, ich hoffe zumindest, dass für die nächsten Modelle das berücksichtigt worden ist. Das ist auch an Hersteller, wo uns öfters aufgefallen ist, dass die Verbrauchswerte am Computer nicht ganz genau das waren, was wir gemessen haben. Das sind auch klar. Also ursprüngliche Fahrzeuge wurden angeblich mit einer Software ausgeliefert, die anders gerechnet hat. Erwartet, dass das auch nachgebessert wird. Also wie gesagt, wir müssen uns dann die nächsten Ergebnisse anschauen und sehen, ob sie da tatsächlich drauf reagiert haben.
Jetzt ist ja so, das Thema Laden spielt ja jetzt auch bei euch eine Rolle. Ihr habt gerade kürzlich ein Abkommen mit Chain geschlossen, wo es dann um die Ladeinteroperabilität, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, geht und das wollt ihr auch mit aufnehmen. Was wird da konkret geprüft und was passiert in der Bewertung, wenn da ein Hersteller schlecht abschneidet? Hat das dann mehr mit dem Hersteller zu tun? Hat es mehr mit der Ladeinfrastruktur zu tun, mit der getestet wird? Also wo ist da der Punkt, den ihr jetzt angehen wollt?
Ja, Charin ist eine Organisation, die weltweit tätig ist und sich mit der Standardisierung von dem Ladevorgang beschäftigt. Das ist extrem wichtig, weil der Killer für das Elektroauto ist, wenn ich es nicht laden kann. Dann ist sehr schnell Vertrauen verloren. Leute ärgern sich und grundsätzlich, wie gesagt, wir präsentieren zu einem großen Teil die Konsumenten durch unsere Mobilitätsclubs. Und die Meinung, die wir von den Mobilitätsclubs bekommen haben, hat uns eben dazu bewegt, diese zusätzlichen Kriterien in unsere Tests einzuführen, diese zusätzlichen Untersuchungen. Weil was hilft mir das beste Elektroauto, wenn ich es nicht laden kann und wenn aufgrund dessen es die Konsumenten nicht mehr kaufen? Das heißt, es kann auch der Natur nichts mehr helfen. Es ist sehr wichtig, dass ich laden kann. Und dann ist sogar die Reichweite schon ein zweitrangiges Thema, weil man kann zumindest planen. Aber wenn ich nicht planen kann, ob der Ladevorgang abgeschlossen wird oder nicht, ist alles vorbei. Das ist, was Charin macht. Sie betreiben diese weltweite Standardisierung von Protokollen. Und wir haben da gemeinsames Interesse festgestellt. Für uns ist es wichtig, den Leuten zu zeigen, was das Fahrzeug kann oder nicht kann, ob es für ihre Bedürfnisse passend ist oder nicht. Oder nicht, müssen sie selber entscheiden, aber wir geben zumindest die Daten bereit. Und Charin wollen eben durch die Zertifizierung auch die Fahrzeuge ein Label geben, auszeichnen, welche bereit sind welche die Standards erfüllen und welche nicht. Das heißt, wie wir unsere Kooperation sehen, ist, dass das durch Green NCAP an die Öffentlichkeit gekommen wird. Und wenn wir ein Fahrzeug testen, wenn Charin für dieses Fahrzeug bereits die Zertifizierung vorliegen hat, dann können wir sagen, Label drauf, okay, dieses Fahrzeug ist Charin zertifiziert. Für diese, die mehr wissen wollen, was es heißt, hier ist die Erklärung. Es wird aber nicht heißen, dass wenn das Label nicht da ist, dass das Fahrzeug schlecht ist. Das würde nur heißen, es ist derzeit hat es noch keine Tests durchlaufen. Das ist der nächste Schritt, wie wir den Konsumenten besser helfen. Das würde zumindest sicherstellen, dass ist das Label da, heißt es, ja, okay, ich sollte eigentlich keine Probleme mehr mit dem Laden haben.
Der sechste Stern dann sozusagen, der halt mit dem eigenen Label dann mit auftaucht. Dann nochmal. Jetzt ist es ja so, du hast vorhin auch schon gesagt, wir hatten es schon drüber, dass sich ja die 2025 Ergebnisse von denen der Vorjahren geändert haben, weil eben andere Gewichtung, ihr geht jetzt über den gesamten Lebenszyklus, es kommen andere Ergebnisse dabei raus. Wenn sich jetzt Verbraucher an den älteren Bewertungen orientieren, sind die aber auch gar nicht mehr so richtig aussagekräftig. Kann man sich trotzdem dran orientieren? Testet ihr alte Modelle im neuen Standard dann nochmal nach, um die nochmal einzuwerten? Oder was ist da die Empfehlung?
Als NCAP New Car Assessment Program, wir machen nur neue Fahrzeuge. Und das muss man in Kauf nehmen, wenn sich Prozedere ändern. Wir schauen nur, dass wir 2 bis 3 Jahre neue Protokolle, die Protokolle updaten. Dann sind die appliziert ab diesem Zeitpunkt für neue Fahrzeuge. Wir gehen nicht zurück und bewerten alte Fahrzeuge neu. Nein, das werden wir nicht machen. Und man kann die Ratings von den früheren Perioden nicht direkt mit den Ratings von neueren Perioden vergleichen. Das ist ein Wermutstropfen, muss man nehmen. Aber es heißt nicht, dass die alten Tests nutzlos sind. Sogar wenn wir jetzt reden über die 5 Sterne, die Elektrofahrzeuge bekommen, kann zuerst so erscheinen. Aber sofort, wenn man auf die tiefere Ebene geht und schaut, okay, wie war jetzt der Energy Efficiency Index zum Beispiel, wo gesagt hat, da schaue ich mir die Effizienz an, da sieht man sofort die Unterschiede. Also da habe ich ein Fahrzeug mit 9,6 von 10 und das andere ist gerade bei 85. Das heißt, es ist schon ein signifikanter Trigger. Und wenn ich noch tiefer gehe und tatsächlich die gemessenen Zahlen anschaue, wie viele Kilowattstunden pro 100 Kilometer das waren, dann ist die Evidenz weiterhin sehr, sehr präsent.
Das heißt, die Empfehlung ist eigentlich auch schon immer, guck auf die Sterne drauf, aber dann geht zumindest mal noch in die zweite Stufe mit den Indizes mit rein, dass du da nochmal einen granulareren Überblick bekommst.
Das würde ich immer empfehlen, wenn man die Zeit hat. Ich weiß, wie schwer das Thema Zeit heutzutage ist, weil jede nächste Stufe in der Bewertung gibt eigentlich viel mehr nutzbare Informationen. Und aus diesem Grund haben wir auch in 2025 dieses parallele System dazu gestartet, dieses Driving Experience, so wie wir das nennen. Also das grüne System ist Green NCAP mit der Sustainability, also die Sterneanzahl, wie grün ein Fahrzeug ist. Aber dazu als Hilfe haben wir angehängt jetzt auch das Driving Experience, damit Leute, denen einfach vielleicht die Nachhaltigkeit jetzt nicht das Allerwichtige ist, sondern sie wollen wissen, passt dieses Fahrzeug praktisch für meine Bedürfnisse? Kann ich meine tägliche Reichweite abdecken? Vielleicht fahre ich in einem kalten Land. Wie ist das Fahrzeug im Winter? Wie kann ich laden? Welche Lademöglichkeiten hat das Auto? Wie schnell habe ich Vehicle to X? Kann ich Vehicle to Grid betreiben und solche Sachen? Das haben wir in diesem Zusatzpaket, das gleichzeitig veröffentlicht wird mit dem Sustainability Index. Und da wird auch Charin kommen zukünftig. Das heißt, mit diesen Daten, glaube ich, decken wir einen Großteil von dem Interessensfeld von Lesern und Konsumenten ab. Also die, die sich für die Nachhaltigkeit interessieren, das finden sie. Diese vielleicht nicht so sehr für die Nachhaltigkeit, aber die haben doch weiteres Interesse, was bedient werden kann durch strikt durchgeführte Tests. Das haben wir dort auch.
Sehr spannend. Ich glaube, dann haben wir heute Green NCAP alle ein bisschen besser verstanden. Vielen lieben Dank, dass du uns dann abgeholt hast, so den Blick hinter die Kulissen gewährt hast. Danke für deine Zeit, Alexander. Und ich lese den nächsten Bericht dann auch eben nicht nur auf Sternestufe, sondern auch drunter, um da ein bisschen mehr über die Fahrzeuge noch zu erfahren. Danke für deine Zeit.
Hat mich sehr gefreut. Nochmals danke für die Einladung. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir Green NCAP ein bisschen näher euren Hörern gebracht haben und wenn es dem einen oder anderen hilft, das nächste Mal eine Entscheidung zu treffen, die auf mehr Fakten basiert und passend ist für den Konsumenten selbst.
Das ist immer gut. Danke. Das war es also auch schon wieder, mein Gespräch mit Alexander von Green NCAP. Und ich muss sagen, ich habe doch einiges mitgenommen. Besonders interessant fand ich den Punkt mit der Lebenszyklusanalyse, dass ein großer E-SUV heute schlechter abschneiden kann als ein effizienter Hybrid-Kleinwagen. Das ist eine Einordnung, die man so in der öffentlichen Debatte kaum hört. Und genau das ist eben der Aspekt, der ja doch relevant ist, wenn man eben das umweltfreundlichere Fahrzeug fahren möchte. Es gibt eben nicht nur diesen einen Punkt, den es zu beachten gibt, sondern eine Vielzahl davon, wie Alexander auch ausgeführt hat. Wir werden auf jeden Fall den Green NCAP im Hinterkopf behalten, wenn wir künftig unsere Reviews verfassen oder auch Fahrberichte angehen, werden einen Blick drauf riskieren, was es da gibt und werden euch auch nochmal an anderer Stelle dazu ein Stück weit abholen. Dir vielen lieben Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Schalt gerne auch in der nächsten Folge des EN-Podcasts wieder ein. Nächste Woche Sonntag ist schon wieder soweit. Mach's gut, bis dahin. Ciao.